Hallo und herzlich willkommen zu meinem Format Hops genommen und zur mittlerweile 14. Folge. In meinem Format Hops genommen sprechen wir über aktuelle politische Themen und über Populismus und Rechtsextremismus. Es geht also auch um die Rolle der demokratischen Parteien und generell um die Frage, wie wir unsere Demokratie wieder stärken. Der Name ist also Programm. Uns geht es ums politische Einordnen, inhaltliche Widerlegen, Kontextualisieren und Hops nehmen. Hops genommen erscheint jede Woche in voller Länge auf YouTube und auch als Podcast-Folge über alle bekannten Kanäle und natürlich auch als Snippets auf Instagram und TikTok. Folgt mir also gern auch hier für mehr. Fangen wir aber an mit Folge 14. Ab geht's. In dieser Woche ist ein historischer Moment für Syrien vonstatten gegangen. Die Diktatur unter Bashar al-Assad ist gestürzt worden. Eine Allianz aus zahlreichen Milizen unter der Führung der Islamisten HTS hat Assad zur Flucht nach Moskau gezwungen und beendet damit vorerst das blutige Kapitel der Assad-Diktatur. Seit 2000 regierte Bashar al-Assad als Präsident von Syrien. Im Jahr 2011 ließ er Proteste gegen seine Regierung brutal niederschlagen. Die Demonstrationen weiteten sich zu einem Bürgerkrieg aus, den Assad mit Hilfe von Russland, dem Iran und der Hisbollah gegen die eigene Bevölkerung führte. 600.000 Menschen sind in diesem Krieg gestorben. Über 12 Millionen Syrerinnen und Syrer mussten vor Gewalt, Terror und Krieg fliehen. Nur nach 13 Jahren Krieg in Syrien wurde das Assad-Regime für alle überraschend gestürzt und nicht einmal 24 Stunden danach forderte CDU-Vize Jens Spahn die Rückkehr der syrischen Geflüchteten in Deutschland mit, Zitat, 1.000 Euro Startgeld und Charterflügen. Einige von euch werden sich an die Äußerung von Jens Spahn im Oktober 23 erinnern, mit der er, Zitat, Gewalt gegen Geflüchtete an unseren Außengrenzen gefordert hat. Bereits diese Äußerung des, ich betone, CDU-Mannes klang verdächtig ähnlich zur Forderung der AfD aus dem Jahre 2016, mit der sie forderte, an deutschen Grenzen auf Geflüchtete zu schießen. Und nun der nächste Rechtsausleger von Jens Spahn, der mit seinen Abschiebeprogramm-Fantasien ziemlich genau den Ton anschlägt, wie die hasserfüllte, menschenfeindliche AfD. Und das alles zu einem Zeitpunkt, an dem niemand, absolut niemand, seriös sagen kann, wie es denn nun mit Syrien weitergeht. Assad ist weg, okay, aber Islamisten haben das Land übernommen und das Land ist aktuell immer noch ein destabilisierter Konfliktherd. Die ZDF-Journalistin Guline Atay fasst die Lage wie folgt zusammen.
Israel ist erstmals seit 1974, nach dem letzten israelisch-syrischen Krieg, nun auf syrisches Staatsterritorium vorgerückt. Es greift ununterbrochen Radaranlagen an, syrische Luftwaffenstützpunkte an, Munitionsdepots, Raketenbestände, die syrische Marine. Also faktisch läuft das auf eine israelische Entmilitarisierung Syriens hinaus. Und die Türkei und die mit ihr verbundenen Milizen in Nordsyrien, die schaffen extrem schnell Fakten gegen die Kurdenmiliz SDF. Nach unseren Informationen soll diese nahezu vertrieben sein aus der Stadt Manbij und aktuell sei die symbolische Hauptstadt der Kurden, Kobane, bedroht. Der Sprecher der Kurdenmiliz sagte gegenüber dem ZDF, er befürchte neue Massenvertreibungen, er befürchte neue Massaker. Und all das passiert vor dem Hintergrund einer katastrophalen humanitären Lage. Mehr als 90% der Bevölkerung, der syrischen Bevölkerung, lebt in Armut.
Auch Nahostexperte Daniel Gerlach hält die Forderung nach Abschiebungen und Rückkehrprogramm von Syrerinnen und Syrer zum aktuellen Zeitpunkt für völlig verfehlt. Der Grund für den Schutz von syrischen Geflüchteten ist auch jetzt nach dem Sturz Assads eben nicht weggefallen.
Der Hauptgrund ist nicht weggefallen, denn wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist ein kleiner Prozentsatz hier, der Syrer genießt politisches Asyl. Der Großteil genießt subsidiären Schutz oder ist hier aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention. In Syrien herrscht nach wie vor Krieg. In der Gegend, in der Herr Hackensberger sich gerade befindet, herrscht Krieg und in anderen Teilen des Landes auch. Die Organisation, die derzeit Syrien kontrolliert, zumindest diesen Übergangsprozess einleitet, steht auf europäischen Terrorlisten. Und drittens kann man einfach nicht davon sprechen, dass in Syrien eine stabile Situation da ist, die es überhaupt erlaubt, einen solchen Prozess anzustoßen. Ich will jetzt gar nicht auf die innenpolitische Debatte eingehen. Ich möchte nur sagen, aus sachlichen Gründen, wenn ich es richtig verstanden habe, Sie können die Asylverfahren jetzt aussetzen, was Syrien betrifft. Aber der Grund, dafür, dass Menschen Schutz genießen, ist noch nicht weggefallen.
Auch das Deutsche Institut für Menschenrechte hält bei der Vorstellung ihres 9. Menschenrechtsberichtes Forderungen nach Rückkehr von syrischen Geflüchteten für, Zitat, verfrüht und kritisiert darüber hinaus die einschneidende Verschärfung im Migrationsrecht und eine Politik von demokratischen Parteien, die auf Abwehr und Abschreckung von Schutzsuchenden setze. Besonders kritisch benannt wird unter anderem die Forderung der CDU-CSU, das individuelle Asylrecht auf den Prüfstand zu stellen. Der laufende Wahlkampf scheint bei einigen das Schlechteste ihres Charakters hervorzuholen. Jetzt solche Forderungen aufzustellen, ist kein Zeichen einer seriösen Migrationspolitik. Das sagt auch Migrationsforscher Gerald Knaus.
Es gibt keine rechtsstaatlichen Wege, schnell eine große Zahl von Syrern zur Ausreise zu bewegen. Und jede Rechtsstaatspartei, und das ist die CDU, CSU, das ist die SPD, das ist die FDP, das sind die Parteien der Mitte, muss sich realistischerweise fragen, können wir jetzt, wo wir noch gar nichts wissen über das, was jetzt passiert, kommt es zu mehr Verfolgungen von Minderheiten? Kommt es zu einem neuen Bürgerkrieg? Wir hoffen nicht, es könnte gut gehen. Aber bevor man das weiß, jetzt solche Forderungen aufzustellen, ist kein Zeichen einer seriösen Migrationspolitik.
Diese Abschiebedebatte, die unter anderem von Jens Spahn vorangetrieben wird, ist nicht von christlicher, weihnachtlicher Nächstenliebe geprägt, sondern vor allem kaltherzig und menschenfeindlich. Genau dieses Rechtsblinken aus demokratischen Parteien heraus spielt Rechtsextremisten wie der AfD nur in die Hände und stärkt diese durch die Normalisierung eines rassistischen Diskurses. Für syrische Geflüchtete in Deutschland müssen sich diese rechtspopulistischen Äußerungen wie Ohrfeigen anfühlen. Ein relevanter Teil der Gesellschaft und Politik scheint seinen auf dem Grundgesetz basierenden Kompass vollends verloren zu haben. Weder das Asylrecht scheint bei Leuten wie Jens Spahn noch von Bedeutung zu sein, noch der Fleiß und die Integrationsleistung von Geflüchteten. Die erwerbstätigen Quote von geflüchteten Syrern, die seit 2015 in Deutschland sind, ist Stand heute bei sagenhaften 86%. Das ist mehr als bei deutschen Männern im Schnitt. Auch die Ärztevertretungen warnen eindringlich, wenn Syrerinnen und Syrer in ihre Heimat zurückkehren, dann wäre die Gesundheitsversorgung insbesondere in kleineren Städten bedroht. Laut Bundesärztekammer arbeiten über 5.700 syrische Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. In einigen ländlichen Regionen liegt der Anteil der ausländischen Assistenzärztinnen und Ärzte übrigens bei 80%. Aber selbst ohne die Ökonomisierung von Menschen, was ich auch kritisch sehe, sind die Tatsachen wie folgt. Syrien ist zwar endlich ohne Assad, aber deshalb noch lange nicht frei und stabil. Im Gegenteil. Nach wie vor fallen Bomben, fallen Schüsse, sterben Menschen und das Land befindet sich in einer katastrophalen humanitären Lage. Angesichts der geflüchtetenfeindlichen Forderungen von Jens Spahn muss ich dem linken Vorsitzenden Jan von Aken deshalb vollumfänglich recht geben, wenn er sagt:
Alle, die jetzt anfangen, über Abschiebung nach Syrien zu reden, sind einfach nur, und entschuldigen Sie die Wortwahl, das sind einfach nur verkommene Drecksäcke. Heute wird nicht über Abschiebung geredet.
Ihr habt es alle mitbekommen, in der bekannten ZDF-Spendenschau haben gewisse millionenschwere Politiker gezeigt, dass sie nicht wirklich ein großes Herz für Kinder haben.
Wie viele scheiden ein?
Friedrich übrigens, hallo.
Ja, grüßen, dafür haben wir später Zeit. Herr Söder, los, was wollen Sie spenden?
Ja, also.
Oh Gott.
Also, zwei.
Was? Was zwei?
2000.
Also, mein Angebot ist folgendes.
Ja?
100 Euro.
Bitte?
Für 100 Euro, das? Für jedes Prozentpunkt,
ja?
Dass wir in der besten Umfrage für die CDU über den Jahreswechsel stehen.
Naja.
Ja, hören Sie mal.
Großartig.
Rechnen Sie mal.
Das kann keiner so schnell ausreden. Was ist denn
die Untergrenze? Also wenn wir bei 40% liegen,
ja?
Sind es 4.000 Euro.
Naja.
Ich meine, Sie kennen ja meine berufliche Situation. Ja. Also ich will jetzt nicht so eine Formel machen wie der Friedrich Merz, sondern ich orientiere mich mal an erfolgreichen Ländern und ich mache auch zwei.
Das Vermögen von Friedrich Merz wird auf 12 Millionen Euro, das von Christian Lindner auf 5,5 Millionen Euro und das von Markus Söder auf 3 bis 5 Millionen Euro geschätzt. Es ist verständlich, dass der Shitstorm und die Aufregung im Netz bei dieser krassen Diskrepanz zwischen Vermögen und Spende so breit und hart ausfällt. Ich kann das gut verstehen. Ich finde dennoch, dass diese Aufregung um die Höhe der Spenden von Merz, Söder und Lindner vom eigentlichen Problem ablenken. Für mich ist nicht die Höhe der der Spende entscheidend, sondern was konkret diese drei Politiker gesetzgeberisch und damit systemisch gegen Kinderarmut und Armut im Generellen tun, beziehungsweise was sie hier vorhaben. Und genau hier wird es für mich skandalös. Christian Lindner hat als Finanzminister die Kindergrundsicherung nicht nur in ihrer Wirkung kastriert, sondern auch schlussendlich verhindert. Über 2 Millionen Kinder und Jugendliche leben in Deutschland in Armut. Eine echte Kindergrundsicherung würde für Millionen Familien einen wesentlichen Unterschied machen. Markus Söder kürzt in Bayern Familien- und Pflegegeld. Friedrich Merz will bei der Kindergrundsicherung und beim Bürgergeld sparen und führt seit Monaten einen menschenfeindlichen Diskurs gegen Bürgergeldempfänger. Lindner, Merz und Söder wollen mit ihrer Politik die Armut und damit auch die Kinderarmut in diesem Land verschärfen. Und dass sie sich überhaupt trauen, sich in diese Sendung zu setzen, ist heuchlerisch hoch 10. Das ist der eigentliche Skandal und nicht die Höhe ihrer individuellen Spende. Sie hätten auch jeder 1 Million Euro an diesem Abend spenden können, das hätte nichts an der Grundproblematik ihrer Politik geändert. Charity ist nett und individuell ist jede Spende wichtig, aber systemisch wird Charity, also das freiwillige Spenden, nichts, aber auch gar nichts an der massiven Vermögensungleichheit und den tatsächlichen Ursachen von Armut und von Kinderarmut ändern. Wir sollten uns jetzt und auch mit dem Blick auf die Neuwahlen am 23. Februar nicht ablenken lassen und uns auf die wichtigen Fragen an unsere PolitikerInnen und ihre Parteien fokussieren. Und die lautet bei diesem Thema nicht, wie hoch ist deine individuelle Spende, sondern was konkret tut ihr gegen Armut? In der letzten Folge haben wir über die aktuelle Diskussion und den Antrag im Bundestag über die überfällige Streichung des Paragraphen 218 im Strafgesetzbuch, also für das Ende der Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, gesprochen. In der letzten Woche hat die AfD zu diesem Thema nochmal deutlich gemacht, wie sie es mit der Selbstbestimmung von Frauen hält. Die AfD will, so ihr Entwurf zum Wahlprogramm, das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche massiv einschränken. Demnach sollen Schwangerschaftsabbrüche nur noch bei, Zitat, kriminologischer oder medizinischer Indikation erlaubt sein, heißt es dort. Also etwa nach Vergewaltigungen oder in Fällen, in denen die Gesundheit der Mutter gefährdet ist. Das heißt de facto, dass Abtreibungen für Frauen gänzlich verboten werden. Wir wissen aus anderen Ländern mit strengen frauenfeindlichen Abtreibungsverboten, was das für Frauen bedeutet. Wo Abtreibungen streng verboten sind, sind auch Aufklärung und Gesundheitsversorgung für Frauen meist schlecht. Frauen, die illegal abtreiben, haben ein erhöhtes Risiko, bei diesem Versuch zu sterben. Der Zugang zum Schwangerschaftsabbruch ist ein Menschenrecht. Genau das will die AfD Frauen nehmen. Das sagt viel aus über die menschen- und frauenfeindliche AfD. Jede Woche ehren wir Menschen mit einer offiziellen Hops-genommen-Tasse, die im Kampf gegen Rechtsextreme und Populisten Vorbild sind und sich für die Stärkung unserer Demokratie verdient machen. Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage eurer Vorschläge und deshalb auch weiterhin der Aufruf, immer wenn euch hier Menschen einfallen, die genau das aktuell machen und ihr meint, die sollten eine Hops-genommen-Tasse und damit auch mehr Aufmerksamkeit und vor allem Support erhalten, kommentiert eure Vorschläge auf YouTube und auch auf Instagram. In dieser Woche geht die Hops-genommen-Tasse an den Journalisten Marc Raschke, der sich nicht nur klar gegen Rechtsextremismus, sondern auch gegen rechtspopulistische Tendenzen von demokratischen Parteien ausgehend positioniert. Tausend Dank für deine wichtige Arbeit. Folgt bitte Marc Raschke. Ich verlinke seinen Kontakt hier unter dem Video. Kommen wir zur Auswertung der letzten Frage der Woche. Ich habe euch das letzte Mal gefragt, was würdet ihr euch von Schulen wünschen, um Kinder und Jugendliche besser gegen rechtsextreme und rechtspopulistische Einflüsse zu stärken? Mir ist völlig klar, dass diese Frage sehr groß ist und es auch falsch wäre, alleine Schulen oder Lehrkräften die Hauptverantwortung zu übertragen, dieses Problem durch rechtsextremistische Einflüsse auf junge Menschen zu lösen. Dennoch wollte ich wissen, wie ihr die Stellung von Schule in dem Verantwortungsgefüge zwischen Elternhaus, Gesellschaft und Rahmenbedingungen durch die Politik seht. Vielen Dank für eure wieder mal zahlreichen Antworten. Sehr viele gehen in eine ähnliche Richtung. Ich lese euch mal die Antworten vor, die stellvertretend für ganz viele andere Rückmeldungen stehen. Andrea Paulsen 123 schreibt auf Insta: primär Medienkompetenz, um Propaganda zu erkennen und sich gegen Manipulation zu wappnen. Aber auch eine bessere Erinnerungskultur, um zu verstehen, wohin fehlende Medienkompetenz führen kann. Und letztlich ein besseres Verständnis, wie Demokratie funktioniert. Bei mir würde Staatsorganisationsrecht bereits an der Schule gelehrt werden. Talestria antwortet, Schule muss ein Ort sein, der Demokratie vorlebt. Partizipation ist dabei ganz entscheidend. Nur wer demokratische Prozesse selbst erlebt und Selbstwirksamkeit erfahren hat, kann Demokratie schätzen und verteidigen. Und natürlich Medienkompetenz, Medienkompetenz, Medienkompetenz. Cornelia Klioba schreibt, ich engagiere mich seit langem im Bildungsbereich, viele Jahre davon als Elternvertreterin in Zusammenarbeit mit SchülerInnen. Viele der Heranwachsenden fühlen sich an dem Ort, der ihre Persönlichkeitsentwicklung stärken soll, ohnmächtig. An zu vielen Schulen werden die Kinderrechte nicht thematisiert, wird nicht über die Gefühle der Kinder und Jugendlichen gesprochen, die das Verhalten der Lehrkräfte auslöst. Es ist, als ob sie in einem demokratischen Vakuum heranwachsen, denn Schule ist oft zu autoritär. Wenn ich mir etwas wünschen darf, Kinderrechte gehören in jedes Schulprogramm und als Leitstern in das Handeln der Lehrkräfte. Außerdem brauchen wir mehr Strukturen für echte Partizipation aller Heranwachsenden an Schulen, nicht nur für eine Handvoll SchülervertreterInnen. Anna Pikulia kommentiert, politische Bildung unter anderem Bundesrepublik Deutschland und welche Inhalte vertreten ihre Parteien? Was macht eine Demokratie aus? Wie funktioniert Populismus, Fake News und Medienkompetenz? Außerdem Soft Skills wie die eigenen Gefühle erkennen, kommunizieren und argumentieren, Anti-Aggressions- und Antifrustrationstraining möglichst schon in der Kita, Partizipation, damit man sich nicht abgehängt fühlt. Wir kommen damit zur aktuellen Frage der Woche. Ich würde gerne von euch wissen, wie steht ihr zur Forderung, AfD-PolitikerInnen von öffentlichen Diskussionsformaten auszuschließen? Fördert das die Demokratie oder schadet es ihr langfristig? Schreibt eure Antworten in die Kommentare. Wir werten eure Antworten in der nächsten Folge von Hops genommen aus. Das war's auch schon mit der 14. Folge von Hops genommen. Ihr findet wie immer alle relevanten Quellen der Folge in den Shownotes. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir doch gerne als Unterstützung eine Bewertung auf eurer Podcast-App des Vertrauens und auch auf YouTube. Auch über euren Subscribe und das Aktivieren der Glocke freue ich mich sehr. Folgt mir gerne auch auf Instagram und TikTok. Für direktes Feedback freue ich mich über eure DMs auf Instagram. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Ciao.